Den Predigttext lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
Okay. Letzten Sonntag hat uns ja ein Luther-Zitat durch Daniels Predigt hindurch begleitet. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch genau an das Zitat erinnern. Lebe so, als ob Christus heute Morgen starb, am Nachmittag auferstand und am Abend wiederkommt. Ich glaube, das hat dieses Gleichnis von letzter Woche sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Es ermahnt uns, entsprechend zu leben und beschäftigt zu sein mit der Erfüllung von dem Auftrag, den Jesus uns als seinen Jüngern gegeben hat. Also Jünger zu sein und Jünger zu machen, so wie der treue Knecht von letzter Woche, von dem Gleichnis. 2017 ist ja das Lutherjahr, jetzt habe ich mir gedacht, man könnte eigentlich bei jeder Predigt ein Luther-Zitat bringen, dann hat man am Ende des Jahres 52 Zitate gehört. Jetzt, ob die restlichen Prediger diese Tradition fortsetzen, weiß ich natürlich nicht. Gell? Aber das heutige Luther-Zitat, das ist das folgende und das passt auch zu Jesu zweitem Kommen. Luther soll nämlich auch gesagt haben, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es geht also ein bisschen in eine andere Richtung wie letzte Woche, drückt mehr ein bisschen Entspanntheit, ein bisschen eine Ruhe, eine Gelassenheit aus. Und ich glaube, wir werden am Ende der Predigt hoffentlich mehr wissen, was das jetzt mit unserem Predigttext zu tun hat. Heute sind wir nämlich bei dem zweiten von drei Gleichnissen in dieser Endzeitrede. Und in jedem dieser Gleichnisse ist die Kernaussage eigentlich die: Seid bereit. Seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann Jesus wiederkommt. Und das ist die Antwort auf diese Frage, die am Anfang von Kapitel 24 von den Jüngern ja schon gestellt worden ist. Was ist das Zeichen? Wann ist es soweit? Und die Antwort zuerst ganz direkt und dann innerhalb von drei Gleichnissen: Seid immer bereit, denn ihr wisst nicht, wann. Dieses Zeichen, das gibt's nicht. Und diese drei Gleichnisse, die sind eigentlich wie drei so kleine Filme, drei Kurzfilme, so ähnlich wie so ein kleiner Clip auf YouTube, der in 5-6 Minuten eine Sache auf den Punkt bringt. Ja? Und wir wollen uns heute in 5 Szenen diesen Kurzfilm über die 10 Mädchen bei der Hochzeit anschauen, vor unserem geistigen Auge. Also alle, die jetzt auf einen Film gehofft haben, muss ich wieder enttäuschen. Ihr müsst euch das selber vorstellen. Und wir fangen bei der ersten Szene an, dem Schauplatz in den ersten 4 Versen. Jesus sagt, dann wird das Reich der Himmel 10 Mädchen gleich werden, die ihre Fackeln nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 von ihnen töricht. Denn die Törichten nahmen ihre Fackeln und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen, zusammen mit ihren Fackeln. Unser kleiner Kurzfilm spielt also am Abend von einer gewaltigen Hochzeitsparty. Für den Bräutigam ist heute dieser lang ersehnte Tag, wo er endlich die Braut von ihrem Elternhaus abholt und irgendwo eine Riesenparty schmeißt, um sie dann ja, als seine Frau zu sich nach Hause zu holen. Das heißt, irgendwann an diesem Abend macht sich der Bräutigam auf zum Haus der Braut oder zu ihrem Elternhaus. Und das macht er natürlich nicht allein, sondern er ist begleitet von all seinen Freunden, die da um ihn herum sind. Es ist eine freudige und eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft, die da durch die Straßen zieht. Und irgendwo auf dem Weg dorthin warten jetzt 10 Mädchen, 10 Brautjungfern. Vielleicht steht bei dir Jungfrauen. Der Punkt ist einfach, dass sie unverheiratete Frauen oder Mädchen waren. Und genau dort eben, in einiger Entfernung von dem Haus, spielt diese erste Szene. Stellt euch vor, 10 Mädchen, die dort warten. 10 Mädchen, die von der Braut extra ausgesucht worden sind, die eingeladen sind zur Hochzeit, die mit dieser ehrenvollen Aufgabe betraut sind. Natürlich haben alle 10 diese Einladung angenommen. Und natürlich warten alle 10 jetzt gespannt auf den Bräutigam, der irgendwann in der Nacht dann kommen wird. Alle sind pünktlich vor Ort, alle haben sich in Schale geworfen, alle haben die Fackel schon in der Hand. Es war damals einfach ein langer Stock, wo am Ende so ein Lappen oder Flicken drum gewickelt war, den man dann in Öl eingetaucht hatte und der dann ja, so 10, 15, vielleicht 20 Minuten sehr hell gebrannt hat. Also alles ist bereit. Die 10, die können es kaum erwarten, bis der Bräutigam kommt und bis sie ihm dann die letzten Meter, wie lang das jetzt genau war, weiß man ja nicht, aber die letzten Meter bis zu dem Haus begleiten, wo die Hochzeitsgesellschaft, also die Braut und ihre Freundinnen schon warten. Die erste Szene ist also eine Szene voller Freude, voller Begeisterung, voller Erwartung. Und dann kommt Szene 2. Das Warten. Vers 5. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also die Ankunft des Bräutigams verzögert sich. Warum, weiß man nicht, warum ist auch egal. Aber der Punkt ist, aus irgendeinem Grund dauert es länger als gedacht. Und diese 10 Mädchen warten und warten. Zuerst stehen sie noch. Irgendwann warten sie und setzen sich nieder und sie warten noch länger. Legen mal die Fackel wieder beiseite. So langsam schnaufen sie aus, werden müde und eine nach der anderen, alle 10 am Ende, fallen in tiefen Schlaf. Sehr unspektakuläre Szene eigentlich, recht ruhig und sie dauert länger als gedacht. Das Kommen des Bräutigams zieht sich hinaus. Ein bisschen Ernüchterung macht sich breit. Aber dann sofort und plötzlich Szene 3. Stellt euch vor, die Ankunft in den Versen 6 und folgenden. Mitten in der Nacht aber erhob sich ein lauter Ruf. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Die 10 Mädchen reißt aus dem Schlaf, sie müssen sich ja schon mal sammeln. Okay, ja, Hochzeit, Fackeln, der Bräutigam, gut. Vers 7, da standen alle 10, alle jene Mädchen auf und machten ihre Fackeln bereit. Also plötzlich geht es wieder rund. Alle schauen, wo ihre Fackel umgeht, finden sie, stellen sicher, dass dieser Stofffetzen richtig befestigt ist, dass das, was schon abgebrannt ist, von der Fackel abgeschnitten ist und entfernt ist, und tauchen sie in Öl ein, um sie dann anzuzünden. Stellt euch vor, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Fackel brennt, die sechste Fackel auch ganz kurz, aber dann geht sie sofort wieder aus. Warum nur fünf? Warum gehen die fünf anderen Fackeln sofort aus? Und genau an der Stelle kommen fünf von ihnen drauf. Sie haben gar kein Öl mitgebracht. Sie können die Fackel zwar kurz anzünden, aber der Lappen brennt sofort ab und es ist vorbei. Und das schreckt die fünf Mädchen natürlich, die das Öl vergessen haben. Kurzer Augenblick des Schreckens, aber dann macht sich sofort wieder Erleichterung breit. Warum? Weil sie eine Idee haben in Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Fackeln erlöschen. Gott sei Dank gibt es die anderen fünf, oder? Das ist doch die Lösung des Problems. Sie können einfach von ihrem Öl nehmen und das auch benutzen und alles ist wieder in Ordnung. Also kein Grund zur Panik. Aber diese Antwort, die sie erhofft haben, die bekommen sie nicht in Vers 9. Die Klugen aber sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Boah, das ist schon geizig, oder? Ein bisschen fies. Das gibt's ja nicht, oder? Also man könnte sich jetzt wieder streiten mit denen, aber es hilft nichts. Vor unserem Bildschirm sieht man im Hintergrund schon den Bräutigam kommen. Irgendwas muss jetzt passieren. Die fünf haben keine Wahl. Sie können da jetzt nicht herumdiskutieren. Und ohne brennende Fackel sind sie völlig fehl am Platz. Und die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, sich eben noch Öl zu besorgen. Scheinbar war das ja auch zu später Stunde noch möglich. Und so ist die vierte Szene unseres Kurzfilmes ja ein Splitscreen, ein Bild in Bild. Ihr müsst euch jetzt also vor dem rechten inneren Auge vorstellen, wie die fünf Mädchen verzweifelt nach Öl suchen, und vor eurem linken inneren Auge vorstellen, wie die anderen derweil mit dieser freudigen Zeremonie einziehen in die Tür und in das Hochzeits, in das Haus, wo die Hochzeit gefeiert wird. Das war das 10. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Also noch einmal der festliche Einzug. Alle gehen durch die Tür ein. Es ist Jubeln da, es ist Freude, es ist Kreischen. Und auf der anderen Seite versuchen die fünf, irgendjemanden noch wach zu klingeln, aus dem Bett zu rufen, irgendwelche Verkäufer, die ihren Laden nochmal aufsperren. Inzwischen gehen die letzten schon durch die Tür hindurch. Das Hochzeitsmahl innen beginnt. Irgendwann haben sie dann gefunden, was sie gesucht haben, haben das Öl, machen sich schnell wieder auf, zurück. Und dann an der Tür verschmelzen diese beiden Bilder wieder. Zur letzten Szene, die fünfte Szene, die Tür, Vers 11. Später aber kommen auch die übrigen Mädchen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Also sie nähern sich der Tür und freuen sich schon, dass sie jetzt endlich alles haben, was sie brauchen. Dass sie endlich eintreten können in das und mitfeiern können bei dieser Hochzeit. Irgendwann kommen sie drauf, es hat doch irgendwie länger gedauert als gedacht. Ja okay, dann haben wir den ersten Teil halt verpasst. Die Tür ist auch schon zu. Aber wir sind ja eingeladen. Also klopfen sie und schreien: Hey, wir sind's. Aber alles, was man von innen hört, ist Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und mit dieser letzten Szene, während man im Hintergrund die anderen hinter der Tür schon feiern hört, wie sie sich freuen, sieht man die Tür nur von außen und fünf völlig erschütterte und enttäuschte Gesichter von fünf Mädchen vor dieser Tür, die langsam realisieren, es gibt keine Möglichkeit, da noch irgendwie reinzukommen. Sie haben ihre Chance verpasst. Und bei unserem Kurzfilm wird das Bild jetzt langsam alles schwarz und dann steht nur ganz groß in der Mitte Vers 13. Wacht also, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde. Mit diesem kurzen Film vergleicht Jesus das zweite Kommen. Mit diesem Film vergleicht er den Tag, an dem er wiederkommt. So hat es ganz oben in Vers 1 angefangen. So wird das Reich Gottes sein. Man kann es mit dieser Szene vergleichen. Und ich habe mich gefragt, was ergänzt dieses Gleichnis jetzt noch zu dem, was wir letzte Woche gehört haben? Was erfahren wir durch dieses Gleichnis jetzt mehr über das, was es bedeutet, bereit zu sein? Und mir sind drei Dinge aufgefallen. Und das sind gleichzeitig auch die Dinge, die mich in diesem Gleichnis am meisten überrascht haben. Drei Überraschungen und ich glaube auch drei Dinge, die wir uns ja, daraus ganz praktisch mitnehmen können. Die erste Überraschung ist, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den törichten und den klugen Mädchen gibt, als dass es Unterschiede gibt. Die haben viel mehr gemeinsam, als dass sie verschieden sind. Und wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, dann sind alle 10 Mädchen die Gemeinde. Das heißt, die 5 törichten Mädchen stehen nicht für Leute, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen und die sich von Anfang an schon gegen ihn stellen. Na, die 5 Klugen und die Törichten sind dieser Einladung gefolgt. Alle warten sie auf den Bräutigam. Alle sind dabei, alle haben die Fackel in der Hand. Alle sind aktiv und beschäftigt. Eigentlich genauso, wie wir das letzte Woche gehört haben. Ja? Alle sind dabei zu arbeiten und zu tun. Aber doch nicht alle gehen in das Reich ein. Das heißt, es ist in erster Linie eine Warnung. Eine Warnung an uns, an die Baptistengemeinde Innsbruck. Eine Warnung an alle Gemeinden und Kirchen. Ich glaube, dass die Gemeinde aus törichten und aus klugen Mädchen besteht. Und das Beunruhigendste an der Sache ist, dass die alle so ähnlich ausschauen. Alle sind engagiert, alle sind dabei, alle bringen sich ein, alle sind in Hauskreisen, alle helfen mit in Dienstteams, die klugen wie die törichten. Die am Ende eingehen in das Reich Gottes, genauso wie die, die nicht hineingehen. Das heißt, das Erste, was ich daraus mitnehme, ist eine Warnung. Eine Warnung, dass sogar viele von denen, die auf Jesus warten, die sich freuen, wenn er wiederkommt, dass sogar die oder manche von ihnen vor verschlossener Tür stehen werden. Und das erinnert uns daran, dass wir nicht angenommen werden durch unseren Dienst und durch unsere Aktivitäten, nicht dadurch, dass Gott uns, wenn Jesus wiederkommt, gerade bei einer glorreichen Tat vorfindet. Ja, auf das kommt es nicht an, sondern die eigentliche Vorbereitung, die wichtigste Vorbereitung, die wir auf Jesu Wiederkunft treffen können, ist eine unscheinbare. Eine, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, die gar nicht sichtbar ist. Sie ist nicht äußerlich in Taten und in Werken und in ja, dem, was wir tun, sondern sie ist innerlich. Das ist die erste Überraschung aus dem Gleichnis. Welche Überraschungen habt ihr noch gesehen? Das Zweite, was mich überrascht hat, ist die Antwort in Vers 9, die klugen Mädchen geben. Sie sagen, keineswegs geben wir euch von unserem Öl, keineswegs, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreicht. Also die machen ganz klar, es gibt kein Öl für euch, wir werden das nicht mit euch teilen. Und jetzt könnte man fragen, ist das okay, darf man das? Ist das das Bild, was wir von christlicher Nächstenliebe haben? Aber es geht in diesem Gleichnis nicht um Nächstenliebe, sondern um das Vorbereitetsein, um die geistliche Bereitschaft. Und der Punkt scheint da zu sein, niemand kann dir ganz persönlich das abnehmen. Diese Vorbereitung ist nicht, wie wir es jetzt beim ersten Mal schon gehört haben, innerlich anstatt äußerlich, sondern dieses Vorbereitetsein ist auch nicht übertragbar. Das heißt, niemand kann für dich bereit sein. Niemand, ja, kann diese Vorbereitungen für dich treffen. Und du kannst es auch nicht machen. Du kannst auch nicht für deine Kinder, für deine Frau, für deinen Mann bereit sein. Na, jeder ist für sich selber verantwortlich und jeder steht im Endeffekt allein vor Gott. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere bereit sind. Also diese wichtigste Vorbereitung ist innerlich, nicht äußerlich. Die wichtigste Vorbereitung kann jeder nur für sich selber treffen und nicht für andere. Und dann gibt es noch eine dritte Überraschung in diesem Gleichnis. Ist euch das aufgefallen in Vers 5? Dort heißt es, als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle 10 Mädchen schlafen ein. Und das hat mich überrascht. Wenn ich der Regisseur dieses Kurzfilms gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich die 5 Klugen dastehen lassen, mit der Fackel in der Hand die ganze Nacht, vielleicht noch im Regen, im Wind, im Sturm, ganz mutig, ganz tapfer. Und die Törichten hätten geschlafen irgendwo am Rand, hätten vielleicht sogar ihre Fackeln verloren irgendwie. So. Aber das passiert nicht, sondern sie schlafen alle ein. Und Jesus kritisiert es auch nicht, dass sie einschlafen. Das heißt, wenn er in Vers 13 sagt, wacht also, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, dann geht es, glaube ich, nicht um das Wachsein per se, also nicht um das Nicht-Schlafen, weder in einem Gleichnis noch jetzt in unserem Leben. Weil, denkt mal nach, was hätten denn die 5 törichten Mädchen davon gehabt, wenn sie wach gewesen wären? Die hätten ja im entscheidenden Moment genauso wenig Öl gehabt. Die wären genauso wenig hineingelassen worden zur Hochzeitsfeier. Auch wenn nur sie wach gewesen wären und die 5 Klugen geschlafen hätten. Das ist also nicht der Punkt da. Das heißt, wir müssen nicht wachen und jede Sekunde daran denken, dass Jesus wiederkommen könnte. Wir müssen nicht all unser Hab und Gut verkaufen und damit rechnen, dass es in 10 Minuten soweit ist. Und genau da kommt Luthers Apfelbäumchen wieder ins Spiel. Weil ich glaube, genau das drückt es so schön aus. Wenn Luther gewusst hätte, dass Jesus morgen wiederkommt, wenn Luther am 17. Februar gewusst hätte, dass er am 18. Februar 1546 sterben würde, was hätte er gemacht? Er wäre nicht ausgeflippt. Er hätte nicht nur 100.000 Sachen machen müssen. Nein, er hätte diesen sprichwörtlichen Apfelbaum pflanzen können in aller Ruhe. Das heißt, er wäre einfach weiterhin seinem normalen Tagesablauf gefolgt, seinem Alltag. Er hat weiterhin Jesus freudig gedient. Und zwar so lang, bis Jesus wiederkommt oder bis Jesus ihn zu sich heimholt. Warum? Weil Luther gewusst hat, dass Öl in seiner Lampe war. Weil er diese wichtigste Vorbereitung getroffen hat. Eben nicht dadurch, dass er aktiv war, dass er getan hat, dass er beschäftigt war, sondern dadurch, dass er versöhnt war mit Gott. Dadurch, dass er Gott gekannt hat und dadurch, dass er gewusst hat, dass Gott ihn kennt und zu ihm nicht sagen wird, ich kenne dich nicht. Das ist es, was Sicherheit gibt. Das ist es, was Hoffnung und Gewissheit gibt. Das und nur das ist die wichtigste Vorbereitung, die jeder von uns, die du treffen kannst, um auf das Ende der Welt, um auf Jesu zweites Kommen, um auf das Gericht vorbereitet zu sein. Mit Gott versöhnt zu sein durch Jesus Christus. Das ist die Vorbereitung, dass unsere Schuld, unsere Sünden vergeben sind. Dass wir all unsere Hoffnung auf ihn werfen. Dann können wir uns getrost schlafen legen, wie die fünf klugen Frauen. Dann können wir einen Apfelbaum pflanzen, wie der Luther, das was er wahrscheinlich nicht wirklich gemacht hat. Dann können wir weiterhin aktiv sein und engagiert sein für sein Reich. In dem Wissen, dass wenn Jesus heute wiederkommt, wir errettet sind. Und dass die Hochzeitsparty mit uns starten wird. Nicht, weil wir mehr getan haben als andere. Nicht, weil wir öfter daran gedacht haben, dass Jesus ja jede Sekunde wiederkommen kann. Nicht, weil wir uns mehr gefreut haben auf seine Wiederkunft. Das alles ist nicht entscheidend. Sondern weil Jesus den Tod gestorben ist, den du verdient hättest. Weil Jesus die Sünden und die Schuld genommen hat, die auf dir war. Weil er auferstanden ist und jetzt vor Gott für dich eintritt. Weil sein perfektes Leben jetzt dir angerechnet wird. Nur wenn du versöhnt bist mit Gott, dann bist du bereit für diesen Tag. Und wenn du versöhnt bist mit Gott, dann kannst du nichts mehr machen, das dich unbereit machen würde für diesen Tag. Und darum will ich dir heute diese Apfelbaum-Frage stellen. Wenn du wüsstest, dass morgen die Welt untergeht, dass morgen Jesus wiederkommt, hättest du heute den Frieden, so ein Apfelbäumchen zu pflanzen? Und damit meine ich, bist du bereit? Hast du die einzig wichtige Vorkehrung getroffen? Bist du versöhnt mit Gott? Und vertraust du auf dieses einmalige Opfer von Jesus am Kreuz? Lasst uns beten zusammen. Ja, Vater, ich danke dir für diese Kapitel im Matthäus-Evangelium. Ich danke dir dafür, dass wir ja durch so viele verschiedene Gleichnisse vorbereitet werden auf diesen Tag. Und dass alle verschiedenen Aspekte ja darunter vorkommen, Herr. Und danke, dass du uns jetzt mit diesem zweiten Gleichnis daran erinnerst, dass die wichtigste Vorkehrung nicht die äußerliche ist, sondern die wichtigste Vorbereitung innerlich in uns stattfindet. Ich bitte, dass du uns hilfst, ja, keine falsche Sicherheit zu haben aufgrund dessen, was wir tun oder was wir leisten. Ich bitte, dass du uns klar machst, dass wir, ja, jeder für uns selber verantwortlich ist und dass du uns hilfst, uns selber im rechten Licht zu sehen, wo wir stehen vor dir. Und zuletzt will ich dich bitten, dass du, ja, uns diese Entspanntheit, diese Apfelbäumchen-Entspanntheit gibst, die voller Hoffnung und voller Gewissheit und voller Vertrauen auf diesen Tag blicken kann. Und mit Sicherheit war es, ja, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden, weil wir versöhnt sind mit dir. Amen.